Italien, Spanien, Griechenland, Türkei, Marokko, Südkorea, Portugal, Tunesien, Jugoslawien. Die Bundesrepublik Deutschland warb ab 1955 gezielt um Gastarbeiter. Nach und nach wurden sogenannte Anwerbeabkommen mit Staaten geschlossen. Bis 1973. Anweisung des damaligen Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung Walter Arendt über den Anwerbestopp ausländischer Arbeitnehmer vom 23.11.1973.
Es ist nicht auszuschließen, dass die gegenwärtige Energiekrise die Beschäftigungssituation in der Bundesrepublik Deutschland in den kommenden Monaten ungünstig beeinflussen wird. Unter diesen Umständen ist es nicht vertretbar, gegenwärtig weitere ausländische Arbeitnehmer über die Auslandsdienststellen der Bundesanstalt für Arbeit für eine Arbeitsaufnahme in der Bundesrepublik zu vermitteln.
Im November 1973 endete also diese erste Etappe des Einwanderungslandes Deutschland. Zu diesem Zeitpunkt lebten bereits rund 4 Millionen Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland. 2,5 Millionen von ihnen waren laut Bundeszentrale für politische Bildung sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Rund 30% der angeworbenen Menschen, die in den Fabriken arbeiteten, waren Frauen. Serhat Karakayali, Professor für Soziologie mit dem Schwerpunkt Migration und Mobilität an der Leuphana-Universität Lüneburg.
Und dann gab es natürlich auch das Phänomen, dass die eine Familienzusammenführung angestrebt haben. Aber wie bei den anderen auch, gab es natürlich viele, die dann nicht geblieben sind, sondern zurückgekehrt sind.
Die Zahl der ausländischen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sank von 1973 bis 1985 auf 1,6 Millionen Menschen. Doch der Familiennachzug sorgte dafür, dass die Zahl der ausländischen Bevölkerung insgesamt nur leicht zurückging.
Mein Name ist Cevriye Ari. Also ich paar Jahre, glaube ich, ja, 5 oder 6 Jahre oder noch länger. Fast jede Woche kommen wir, manchmal zweimal hier, Rotkreuz. Dann machen wir jeden Dienstag Frühstück vorbereiten und mehrere Frauen, manchmal über 35, stellen Sie vor, sehr viele.
Jetzt, in Corona-Zeiten, fallen die regelmäßigen Treffen der älteren Migrantinnen im Bahnhofsviertel von Frankfurt am Main aus. Für die 73 Jahre alte ehemalige Fabrikarbeiterin Jeffrey Ari ist das hart.
Das ist ja nicht schön für uns. Jetzt bleiben alle zu Hause und langweilig. Und manche kommt Krise, weil wir sind hier gewöhnt, so viel mit Gruppen zusammen, Ausflug gemacht und Stadtteil irgendwo parken, spazieren gegangen. Und jetzt bleiben alle zu Hause.
Jeffrey Ari war 19 Jahre alt, als der Siemens-Konzern sie als Fabrikarbeiterin aus der Türkei nach München holte.
Aber bevor ich komme, gerade bin ich von Schule weg, dann 3 Wochen Istanbul haben wir Kurs gemacht, Sprachekurs, 3 Wochen lang.
Diese 3 Wochen, in denen sie ein paar Begriffe für den Arbeitsalltag in der Fabrik lernte, empfindet Jeffrey Ari noch heute fast als Privileg.
Zufall war ich auch drin, aber sonst diese Gastarbeiter hat ja keine solche Chance. Die kommen ja einfach so und dann irgendwie fremde Land, Hauptbahnhof aufsteigen, dann gucken, wo soll man denn hingehen.
Die ersten Gastarbeiter, die hier kamen, aus nicht nur Italien, Türkei, aus Marokko, die durften gar nicht Deutsch lernen.
Sagt Majid Najafi. Die Rentnerin hat iranische Wurzeln und ist ehrenamtliches Mitglied des Kommunalen Seniorenrates in Offenbach.
Die dürften gar nicht. Und jetzt man schwört, ach, die ist so über 50 Jahre hier, sie kann überhaupt kein Deutsch. Ja klar, warum sollte sie überhaupt Deutsch lernen, wenn der Arbeitgeber 10, 12 Stunden ausgebeutet hat?
Diese Menschen haben nach dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich am Wiederaufbau von Deutschland gearbeitet.
Sagt Döne Gündis. Sie ist Pädagogin und engagiert sich im Offenbacher Arbeitskreis Migration. Der wird unter anderem von Wohlfahrtsverbänden und dem Kommunalen Gesundheitsamt getragen.
Sie haben sich, um mit einer Plattensprache zu sprechen, kaputt gearbeitet. Und jetzt, wo Sie körperlich und psychisch einfach so verausgabt sind, denke ich, haben wir als Gesellschaft hier auch etwas, was wir Ihnen entgegenbringen müssen.
Man kann jetzt das Älterwerden von der ersten Generation, die wirklich als Arbeiter angeworben worden sind, nicht vergleichen mit den hiesigen älteren Menschen, weil die einfach körperlich ganz hart gearbeitet haben und dementsprechend natürlich auch viele Krankheitsbilder wirklich da sind, auch in der Realität.
Betont auch die Offenbacher Sozialberaterin Perian Oxys.
Die kam aus der Landwirtschaft. Alleine die Wetterbedingungen waren schon für die ganz heftig.
Perian Oxys hat auch ihren Vater vor Augen, der nach der Einwanderung beim Stahlkonzern Thyssen Arbeit bekam.
Ich kenne meinen Vater, dass er bis zur Rente jeden Tag in 3 Schichten gearbeitet hat, ja, einen ganz harten Job. Ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals gesagt hat, es ist zu viel, obwohl wir alle wussten, dass es schon zu viel war. Also man hat es auch körperlich dann am Ende gesehen.
Die ehemalige Siemens-Arbeiterin Jeffrey Ari erinnert sich, dass sie nicht unglücklich war, als sie als 19-Jährige vor mehr als 50 Jahren in München ihre Arbeit aufnahm. Denn sie sei damals im Wohnheim der Arbeiterinnen nicht allein gewesen.
Wir waren ja 22 Mädchen. Wir haben immer gleiche Wohnheim zusammen. Wir waren 2 Freundinnen, gleich Stadt. Ein Zimmer waren wir. Also dann haben wir unten Dolmetscher, Arbeitsplatz, Dolmetscher, überall gehabt. Also habe ich Glück, ich habe nicht viel Schwierigkeiten.
Andere hatten deutlich mehr Integrationsprobleme. Das weiß auch Jeffrey Ari. Und bis heute handelt das Thema Arbeitsmigration von Unterschieden und Ungleichheit. Magdalena Nowitzka ist Professorin für Migration and Transnationalism an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Nehmen wir Personen ohne Migrationshintergrund, dann ist Armutsgefährdungsquote 2019 11,7%. Wenn wir jetzt Personen mit Migrationshintergrund im weiten Sinn nehmen, dann ist das 27,8%. Also wir haben einen deutlichen Unterschied.
Bildung spiele beim Armutsrisiko immer eine Rolle, so Magdalena Nowitzka. Ob Menschen einen Migrationshintergrund hätten oder nicht. Hier aber kämen eben mehrere Faktoren zusammen.
Es kommt aber potenziell zu solchen kumulativen Effekten, die stärker sind bei Personen mit Migrationshintergrund, weil sie ohne anerkannte Bildung, da müssen wir auch nochmal dazu sagen, dass es nicht nur Schuljahre tatsächlich, aber auch Anerkennung der Abschlüsse eine Rolle spielt.
Dazu kommen oft befristete oder schlechter bezahlte Tätigkeiten. Ein Ladenlokal im Bahnhofsviertel von Frankfurt am Main. Auf dem Schaufenster ist beinahe lebensgroß eine Schwarz-Weiß-Zeichnung angebracht. Sie zeigt einen Mann von hinten. Mit einem Koffer in der Hand und einer Schiebermütze auf dem Kopf schreitet er voran. Daneben in gelber Schrift HIWA, Beratungsstelle für ältere Migrantinnen und Migranten. HIWA ist das kurdische Wort für Hoffnung. Yasemin Yazishimut leitet die Einrichtung, die zum Deutschen Roten Kreuz gehört. Vor Corona trafen sich hier jeden Dienstag bis zu 35 Frauen mit Migrationsgeschichte zum Frühstück.
Diese Dienstagsgruppe, da durften auch keine Männer. Wenn ein Mann hier die Tür geöffnet hat, den Kopf rein, und das war schon schlimm. Mittlerweile sind die offener, wenn ein Mann reinkommt, sind die froh und fröhlich und flirten dann auch manchmal. Die sind offener, weil die wollten immer einen eigenen Bereich zu dem Café, zum klassischen türkischen Männercafé. Und diese Entwicklung ist schön, dass die dann einfach mutiger sind und auch wegen den Sprachbarrieren. Ich sage denen immer, die sollen reden trotz Sprachbarriere und sie werden mutiger trotz der Barriere, trotz des Unvermögens, Fehler zu machen, reden die und stehen für sich ein. Und das ist wunderbar, dass man keine Angst hat, auch wenn man die Sprache nicht kann.
Was der Unabhängigkeit im Alter oft entgegensteht, ist die Sprachkompetenz. Oft konnten die Frauen und Männer der sogenannten ersten Generation die deutsche Sprache nicht systematisch erlernen. Jetzt, im Ruhestand, wird daraus ein besonderer Nachteil. Das beobachtet Döne Gündüz vom Offenbacher Arbeitskreis Migration.
Auf jeden Fall stellen die Sprachkenntnisse eine große Barriere für den Zugang für alles, also zum Gesundheitssystem, zu den Freizeitangeboten, aber auch für das alltägliche Leben einfach dar. Und wenn ich mit älteren Migranten der ersten Generation spreche, dann hat kaum einer von ihnen einen Integrationskurs damals bekommen, um eben die Sprache hier zu lernen oder in dieser Gesellschaft anzukommen.
Die Integration dieser sogenannten Gastarbeitergeneration wurde bei der Arbeitsaufnahme vor einem halben Jahrhundert verpasst. Doch viele Arbeiterinnen und Arbeiter hatten auch selbst kein Interesse an einer tiefgehenden Integration. Erspartes wurde oft ins Herkunftsland transferiert und nicht selten in Immobilien investiert. Nach der Zeit in Deutschland wollte man wieder in der alten Heimat leben. Migrationsforscher Serhat Karakayali von der Universität Lüneburg.
Dass man eben in Ländern mit einem anderen durchschnittlichen Einkommen und niedrigeren Preisen sie dann mit der gleichen Rente eben sehr viel mehr Waren und Dienstleistungen kaufen können, als sie das in Deutschland könnten.
Wer nun trotzdem hier bleiben müsse und dann auch noch ohne Familie oder Partner sei, dem drohe nun Einsamkeit, befürchtet die Pädagogin Döne Gündüz.
Und das, was ich tatsächlich auch beobachte, ist, dass es auch bei dieser Gruppe ähnlich wie in der Mehrheitsgesellschaft zu einer Vereinsamung kommt. Ja, also dieser Gedanke der Mehrheitsgesellschaft, die leben doch in Großfamilien und da sind die Kinder und die Enkel allzeit bereit, mit denen Zeit zu verbringen. Ich denke, dieses Bild muss aufgegeben werden.
Denn Kinder und Enkelkinder dieser Migrationsgeneration der 1960er und 1970er Jahre nehmen nun am Erwerbsleben teil. Auch die Frauen, so Döne Gündüz. Die Zeit für die Familie fehle, wie in den Sozialstrukturen ohne Migrationshintergrund auch. Hier treffe dieses Vakuum in den Familien die Alten, die ohne die Sprachkenntnisse der Jungen aber nicht zurechtkommen. Und auch in Herkunftsländern wie der Türkei habe sich ebenfalls das Familienbild verändert, sagt Gündüz.
Es ist ja nicht etwas, was bleibt, während es sich in Deutschland verändert, sondern auch in den Herkunftsländern hat das Familienmodell nicht mehr diese Gültigkeit. Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu berücksichtigen. Wenn wir das bezogen auf Offenbach sehen, dann merken wir auch im Stadtbild immer mehr verwahrloste ältere Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Ich denke, das ist einfach ein gesamtgesellschaftliches Thema.
Spätestens wenn Armut, Pflegebedürftigkeit oder gar Demenz droht, ist künftig immer mehr professionelle Hilfe nötig. Da sind sich die Fachleute aus den Beratungsstellen im Rhein-Main-Gebiet einig. Das betont auch Majid Najafi vom Seniorenrat in Offenbach. Laut einer Statistik des Instituts für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen war Offenbach im Jahr 2020 mit 43,2% die deutsche Großstadt mit dem höchsten Ausländeranteil, gefolgt von Frankfurt am Main mit 30,7%.
Tatsächlich, ich glaube, es ist nicht nur in Offenbach, sondern überhaupt in Altersheim. In Pflegeheime, man sieht kaum Migranten. Das hat verschiedene Gründe. Ja klar, man bringt von ursprünglichem Land auch Kultur, die man die Ältere nicht weggeben darf.
Aber der Hauptgrund sei inzwischen, glaubt Majid Najafi, dass sich die Heime immer noch nicht genug auf die Bedürfnisse der Migrantinnen und Migranten einstellen. Sie fordert deshalb eine Reform der Pflegeausbildung. Kultursensible Pflege reiche von den speziellen Wünschen in Sachen Körperpflege bis hin zum Festtagskalender. Anna Eidemir ist Pflegedienstleiterin bei den Sozialdiensten des Deutschen Roten Kreuzes in Frankfurt am Main. Hier ist die kultursensible Pflege bereits gelebte Praxis und sie beginnt für Anna Eidemir schon mit dem ersten Kontakt.
Das ist ganz, ganz wichtig. Also das wird auch immer beim Erstgespräch mit erfragt, von welcher Pflegeperson gepflegt, Pflege durchgeführt werden soll. Weil wenn man da schon den Wunsch übergeht, dann hat man eigentlich schon gar keinen Zugang mehr.
Serhat Karakayali, der Migrationsforscher an der Universität Lüneburg, bringt ein weiteres Beispiel dafür, wo die Unterschiede in den Gesundheitssystemen liegen. Etwa im Vergleich der Türkei mit Deutschland.
Ein bekanntes Beispiel ist vielleicht, dass es in der Türkei beispielsweise absolut erwartet wird von den Angehörigen, von den nahen Angehörigen, dass sie mit ihren Verwandten im Krankenhaus übernachten. Und dafür gibt es eine Infrastruktur in den ganzen Kliniken, dass man als Angehöriger mit den Kranken in den Zimmern sich befindet.
Davon sei man hierzulande weit entfernt, so Karakayali. Immerhin seien zumindest an einigen Orten mit viel internationaler Bevölkerung die Besuchszeiten erweitert worden. Auch dieses Beispiel zeigt, gute Pflege, ob für Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund, braucht Geld. Carmen Schaaf leitet beim Deutschen Roten Kreuz in Frankfurt am Main ein Team, das im Bereich Integration und Quartiersarbeit arbeitet. Die HIVA-Beratungsstelle für ältere Migrantinnen und Migranten gehört dazu.
Und insgesamt für die Arbeit, ich meine, es ist zwar ein bisschen müßig, das zu sagen, aber natürlich sind die Gelder immer knapp und die Gelder sind ja nicht in der Gesellschaft knapp, sondern sie sind ja einfach falsch verteilt. Das heißt natürlich für die Arbeit oder aber auch für Begegnungsräume und so weiter braucht es einfach Ressourcen und Ressourcen bedeuten immer Personal und Ressourcen bedeuten hier im Land immer Euros, so ist es einfach und das fehlt.
In der HIWA-Beratungsstelle für ältere Migrantinnen und Migranten in Frankfurt am Main gibt es eine eigene Demenzgruppe. Ein wichtiges Angebot angesichts der aktuellen Statistiken. Laut einer 2021 veröffentlichten Studie des Deutschen Zentrums für neurodegenerative Erkrankungen in Greifswald leben hierzulande schätzungsweise 137.300 Menschen mit Migrationshintergrund, die eine Form von Demenz haben. Als Herkunftsländer werden in erster Linie Polen, Russland, die Türkei, Italien und Rumänien aufgezählt. Migrationsforscherin Magdalena Nowitzka von der Berliner Humboldt-Universität.
Die Zahl der Personen höheren Alters einfach wächst stets in Deutschland und war aber jahrelang nicht so hoch, weil Migration ist grundsätzlich junger.
Doch nun wird die erste Generation der Migrantinnen und Migranten eben alt. Nicht selten pflegebedürftig und unter Umständen dement. Die Studie weist darauf hin, dass Deutschland am 1. Juli 2020 seine erste nationale Demenzstrategie veröffentlicht hat. Ein Ziel, das darin formuliert wird, lautet, zusammengefasst,
bis Ende 2024 sollen flächendeckend kultur- und religionssensible Unterstützungs- und Beratungsangebote für pflegende Angehörige zur Verfügung stehen und alle Pflegestützpunkte und Pflegeberatungsstellen sollen über ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot verfügen.
Solche Angebote für Migrantinnen und Migranten mit Demenz könnten beispielsweise auf Basis der jeweiligen Muttersprache zusammengesetzte Demenzwohnungsgemeinschaften in Altenheimen sein, sagt Döne Gündüz vom Arbeitskreis Migration in Offenbach.
Ich denke, ein Modell gegen die Einsamkeit könnte sein, Altenpflegeheime oder Wohnanlagen, wo auch in WG-Form gelebt wird. Ja, also dass verschiedene Gruppen, es können auch ethnische Gruppen sein, aber auch aus dem gleichen Land eben in Wohneinheiten zusammenwohnen. Und ich glaube, damit wäre schon ganz vielen Problemstellungen Abhilfe getan, sowohl der Einsamkeit, der Sprachbarriere, der Pflege. Und das würde ich mir schon wünschen.
Majid Najafi hat zunächst einen anderen Weg gefunden, um nicht einsam zu sein. Die umtriebige Rentnerin mit der iranischen Migrationsgeschichte hat sich am Aufbau eines Mehrgenerationenhauses beteiligt, in dem sie nun seit einigen Jahren lebt. Außerdem gehörte sie zu den Initiatorinnen der internationalen Kleingärten in Offenbach, in denen auch viel Gemeinschaftssinn herrscht. Dabei sei es erst einmal nicht so leicht gewesen, eine Fläche für die Gemüsegärten zu finden.
Ich habe eine Metapher für Integration,
sagt Majid Najafi und erzählt eine kleine Geschichte, die ihr im Grüngürtel des Rhein-Main-Gebietes in den Sinn kam.
Wenn man einen Kern oder einen Samen aus Südafrika, Sri Lanka, aus dem Iran, wo auch immer hierher bringt und einpflanzt, man braucht irgendwas zu ändern.
Dieser Samen würde wahrscheinlich hier nicht aufgehen, wenn man ihn nicht mit einer Plastikplane wärmen würde, so Majid Najafi.